Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 88. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Wir haben heute einen Text aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ja, eine seltsame Situation, von der ich jetzt mal nur einen Aspekt herausgreifen möchte. Da gibt es also die Situation, in der offensichtlich Petrus begeistert ist. Es muss ihm sehr gut gefallen, das heißt also, keine Angst, dass Jesus irgendwie so aufleuchtet und so herrlich ist, das scheint ihm keine Angst zu machen. Auch Mose und Elia nicht, er findet das offensichtlich so toll, dass er jetzt hier so eine Art von Standort aufbauen möchte, um das Ganze zu verlängern. Und dann kommt eine lichte Wolke und dann hören sie eine andere Stimme, offensichtlich die Stimme Gottes unmittelbar. Und jetzt fürchten sie sich, gewaltig. Warum denn hier und warum nicht dort? Was ist da der Unterschied? Und überhaupt, was gibt's da zu fürchten? Wann fürchten wir uns denn? Ja, normalerweise ist die Furcht, die wir so kennen, ja, eine Furcht angesichts dessen, was überwältigend mächtig und groß und unberechenbar ist. Also alles das, dem wir uns total ausgeliefert fühlen, wo wir den Eindruck haben, hier können wir überhaupt nicht weder entkommen noch irgendetwas tun, weder beschwichtigen noch sonst etwas machen, sondern absolut und vollständig ausgeliefert. Da fürchten wir uns üblicherweise. Ja, warum denn? Ein Kind, das geboren wird, ist ja noch ausgelieferter. Alle Wesen, mit denen es zu tun hat, sind im Vergleich zu ihm selbst riesig. Ja, es fürchtet sich nicht, sondern ist erst einmal neugierig. Das ist eigentlich auch ganz gut, weil wenn es sich nur fürchten würde, dann könnte es nur sehr schwer in dieser Welt bestehen. Und wenn wir jetzt wie Kinder wären und hätten so etwas wie ein Naturvertrauen, nenne ich das mal, dass uns schon im Wesentlichen nichts passieren kann, dann würden wir uns auch vor ganz großartigen Ereignissen oder vor Wesen, die ungeheuer mächtig zu sein scheinen, nicht fürchten. Als eine Art von Kind Gottes fürchten wir uns nicht. Aber sie fürchten sich. Wir fürchten uns in solchen Situationen auch. Warum? Ja, weil wir mit einer totalen Selbstverständlichkeit denken, wir müssten unser Leben selbst bestimmen und im Griff haben. Im Griff haben heißt, wir bestimmen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Wir gehen dorthin, wo wir wollen. Oder wir können zumindest, wenn wir mit anderen Mächten zu tun haben, einen gewissen Einfluss nehmen. Da fürchten wir uns nicht. Auch vor großen Dingen fürchten wir uns dann nicht, wenn wir den Eindruck haben, wir können sie kontrollieren. Der Baggerfahrer, der die riesigen Bagger fährt, die beim Tagebau beispielsweise dann tätig sind, fürchtet sich auch nicht vor dieser Maschine, obwohl er nur so einen ganz kleinen Steuerpult hat. Nein, Kontrolle, das ist das Wesen dessen, wo wir den Eindruck haben, wir müssen uns nicht fürchten. Aber haben wir diese Kontrolle denn wirklich in unserem Leben? Haben wir eigentlich nicht, aber wir bilden uns das ein. Und weil wir uns das einbilden, weil wir den Eindruck haben, es kann uns so im Wesentlichen nichts passieren, wir haben das Steuer unseres Lebens einigermaßen in der Hand, fürchten wir uns nicht. Manchmal bricht das durch, aber im Normalfall nicht. Und wenn jetzt die Jünger, die drei Jünger, die mitgegangen sind auf den Berg, nun die gewaltige Macht Gottes in dieser Stimme miterleben, also die ganze allumfassende Kraft Gottes in irgendeiner Weise erfahren, merken sie, sie sind im Vergleich dazu nichts. Und vorher, bei Jesus, er blieb immer eine menschliche Gestalt. Er hat zwar eine Kraft repräsentiert, die aus ihm leuchtete, aber er war immer Mensch. Und Mose und Elia sind auch Mensch. Für uns sind das überschaubare Situationen. Egal wie jemand ist, das ist für uns eine begrenzbare, verstehbare, geradezu kontrollierbare Situation. So kontrollierbar, dass wir denken, ach ja, das ist so toll, hier könnten wir doch mal bleiben und dann versuche ich mal irgendwas zu tun, damit wir uns hier einrichten können. So wie Petrus das sich da so ganz naiv vorgestellt hat. Das ist kontrollierbar. Ist das nicht ein interessanter Hinweis? Ein Hinweis nämlich darauf, dass wir uns Gott normalerweise gar nicht vorstellen, weil das ist eine solch umfassende, allumfassende Kraft, dass sie gar nicht in die Dimension der Handhabbarkeit passt. Und handhabbar heißt irgendwie überblickbar, irgendwie verstehbar und damit für uns natürlich auch irgendwie kontrollierbar. Und eigentlich heißt das, sobald wir ihm auch nur im Geringsten begegnen, müssten wir uns fürchten, weil wir sind eben total ausgeliefert bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn erfahren, auch in einer Art von Begrenztheit. Eine Begrenztheit, die auf uns zugeschnitten ist. Und dann ist es sogar so, dass in dieser Begrenztheit wir eine ungeheure Kraft in einem Menschen wahrnehmen können. Wir können das Leuchten in ihm wahrnehmen, aber wir fürchten uns nicht, weil das ist zu uns kompatibel. Und wenn diese Kraft und dieses Licht eigentlich voller Liebe ist, dann haben wir auch keine Angst. Denn dann merken wir, hier sind wir geborgen bei jemandem, der aus dieser Liebe heraus handelt. Insofern ist das klar, dass sie keine Angst haben mussten und dass Mose und Elia, auch wenn das sozusagen wichtige historische Gestalten sind, als sie erkannten, dann irgendwie doch wie sie sind, sodass sie einfach nur staunen durften. Also, worauf weist das hin? Gott wird Mensch. Warum? Damit wir überhaupt jede Angst verlieren, uns ihm zu nähern. Jede. Dass wir merken, er ist zwar erheblich mächtiger als wir, eigentlich unendlich mächtiger, aber er leuchtet mit seiner Liebe. Er macht uns keine Angst. Er ist jemand, der sich uns nähern möchte, der uns umfangen möchte, den wir umarmen dürfen, den wir einfach lieben dürfen. Und diese Liebe ist die Grundlage dafür, dass tatsächlich Jesus auf diese Erde gekommen ist, für jeden von uns. Dass er als Mensch in Erscheinung treten wollte. Es ist also ein Ausdruck oder ein Geschenk für unser Gefühlsleben, dass wir vorbehaltlos, ohne auch im geringsten irgendwelche Formen von Unberechenbarkeit im Hinterkopf haben zu müssen, uns ganz und gar auf ihn einlassen können. Alles, was menschlich ist, ist in unserem Empfindungsleben irgendwie auch, das sagen wir mal, zumindest berechenbar. Wir gehen von etwas Menschlichem aus. Und wenn Gott menschlich geworden ist, dann können wir ihm bedingungslos, vollständig, hingebungsvoll, total vertrauen. Und dieses totale Vertrauen, das ist eine emotionale Radikalität, die erst dann möglich ist, wenn wir nicht einer anonymen Größe, einer gigantischen Größe ausgeliefert sind, sondern der gütigen, liebevollen, zärtlichen Freundlichkeit eines Menschen. Mehr an Liebe will er gar nicht. Und die Liebe, zu der sind wir eigentlich alle fähig.